Alles bla 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 ist das.
Wir müssen mal von eurem hohen Ross runterkommen.
Was ihr euch immer alle einbildet, was wir alles, was mit Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Naja, und da kommt er.
Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routinier sich da, Ginzel und Neuzugang, Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Schneider, Schneider! Yeah!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast, das Original.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Doppelspitze-HörerInnen. Herzlich willkommen hier zur Folge 86, Doppelspitze, der Fußball-Podcast, am 13. Februar 2022. An einem ganz wunderbaren sonnigen Sonntag hier in Berlin. Die Menschen sind draußen, sie flanieren, sie sitzen in den Cafés, sie genießen die Sonnenstrahlen, die ja sehr selten sind in diesem sonst sehr düsteren Monat. Abschnitten im Jahr, also Januar, Februar sind ja eher die düsteren Monate und das ist ein toller Tag, den man jetzt auch mal draußen genießen kann und den wir hier mit Folge 86 drinnen verbringen werden teilweise, aber vielleicht schaffen wir es auch nochmal raus. Und mein Name ist Leon Ginzel, neben mir sitzt, wie ihr es gewohnt seid, jede Woche in erwartungsfroher Haltung Henning Schneider. Hi Henning.
Ich grüße dich Leon, ich grüße euch alle da draußen. Es ist wirklich wunderschönes Wetter.
Ja.
Ich jetzt so rausgucke, wir sind natürlich drin, aber
ja.
Draußen die Sonne strahlt förmlich.
Ja.
Und
da machst du dich auch gleich noch ein bisschen lauter.
Da mache ich gleich ein bisschen lauter. So schön ist das Wetter.
Und da häng ich noch gleich näher ran an die Empfangsgeräte.
Und wir schauen hier gerade die zweite Fußball-Bundesliga.
Ja.
Auch.
Das ist ja auch ein Sonntagssport letztendlich, ja. Der häufig in der Nische des Sonntags verschwindet, muss er gar nicht, bei solch tollen Paarungen wie Hannover gegen Darmstadt. Das ist ja, also, das ist doch eigentlich ein Samstagabend-Kick.
Blutlichtspiel.
Blutlichtspiel.
Ja. Wir sind euch mit der Aufzeichnungszeit häufig so dran, dass wir zu früh sind für das erste Bundesligaspiel.
Ja.
Am Nachmittag.
Ja.
Und dann haben wir ganz oft hier die zweite Liga. Aber so kommen wir auch mal dazu, da mal reinzuschauen. Und es sind ja es spielt ja parallel, das muss man, so ehrlich muss man sein, an dieser Stelle auch Schalke 04 gegen
Fortuna Düsseldorf.
Genau. Und das war ja, ich meine, vor 2 Jahren noch ein Bundesligaspiel.
Ja, das war mal ein Bundesliga-Duell und wie so viele Clubs, die dann in der zweiten Liga rumdümpeln, haben auch die beiden Teams natürlich eigentlich einen höheren Anspruch. Tabellarisch sieht es in der zweiten Liga so aus, dass die Nordclubs aktuell dominieren. Also Pauli, Werder und Hamburger Sportverein, der HSV, stehen da oben in der Tabelle und können sich ganz gute Chancen ausrechnen, da bald wieder in die erste Liga vorzustoßen. Werder ja mit einem kleinen Lauf. Das können wir vielleicht mal an anderer Stelle thematisieren, das soll nicht heute unser Thema sein. An einem Tag, wo übrigens auch Deutschland einen Bundespräsidenten wird. Ich würde nicht sagen einen neuen Bundespräsidenten, weil es ist ja eigentlich relativ klar, dass Frank Walter das Ganze nochmal für sich entscheiden wird. Aber auf jeden Fall ist heute kommt die Bundesversammlung zusammen. Und das ist ja immer haben wir gerade auch nochmal reingesappt, ein illustrer Kreis von Wahlmänner und Wahlfrauen, die da diesen Bundespräsidenten wählen können. Das ist ja, für die, die es vielleicht noch nicht so in the game sind, es ist ja immer ein Mix aus Abgeordneten und Menschen aus der Gesellschaft, weil der Bundespräsident natürlich die gesamte Gesellschaft repräsentiert. So.
Ja.
Und dementsprechend sind da auch ein paar lustige Leute dabei, Henning. Wir haben schon ein bisschen gestöbert hier.
Auf jeden Fall. Man versucht ja quasi möglichst breit alle abzubilden und weil jetzt nicht 80 Millionen Stimmen da gezählt werden können, ist es einfach so, dass man Promis quasi nimmt und die so breit aufstellt, dass möglichst viele Menschen in Deutschland sagen, krass, da ist ja jemand dabei, den finde ich gut oder die und da wird irgendwie, stimme ich da auch mit ab, so gefühlt.
Ja.
Zum Beispiel so ein Klaas Häufer-Umlauf ist da dabei, aber auch eben Roland Kaiser zum Beispiel.
Schlagerstar Roland Kaiser und Lady Betray haben wir gesehen.
Ja.
Christian Drosten war auch da, um vielleicht das Hygienekonzept nochmal abzunehmen, auch final, wer weiß.
Ja.
Auch sensationell. Und wie heißt nochmal die Drag Queen aus Hamburg?
Olivia Jones.
Olivia Jones. Die habe ich nämlich, ich hatte mal die große Ehre, bei der letzten Bundespräsidenten war, ich glaube, da hat, als Frank Walter das erste Mal gewonnen hat. Das müsste ja vor 5 Jahren gewesen sein.
Ja.
Ja, das kommt sehr gut hin. Da war ich im Bundestag tatsächlich und durfte das begleiten für meinen damaligen Sender und habe unter anderem auch Olivia Jones interviewt, habe auch das Mikro bei Frank Walter reingehalten. Das ist immer so eine ganz, das ist eine ganz witzige Stimmung, weil da auch ganz viele Promis halt rumlaufen. Das ist ein ganz bunter Haufen an Menschen, der da irgendwie dann plötzlich im Bundestag so ist. Ja. Und das war irgendwie cool. Ich habe irgendwie auch noch mit dem damaligen Kandidaten Alexander Holt gesprochen. Richter Alexander Holt hatte sich ja damals aufgestellt zur Wahl noch.
Krass, der ist ja, glaube ich, bei den Freien Wählern in Bayern ist der
irgendwie so.
Im Landtag auch mittlerweile vertreten.
Ja.
Der hat eine landtagspolitische Karriere eingeschlagen.
Ja.
Die Freien Wähler sind ja wahnsinnig stark in Bayern, auch glaube ich in der Landesregierung mit der CSU zusammen.
Ja.
Und der ist politisch aktiv.
Der ist politisch aktiv, genau. Und den habe ich dann irgendwie so auf den Zahn gefühlt, ob er alle Bundespräsidenten noch so in der Reihenfolge nennen kann. Das war so, das haben wir uns so lustig vorher in der Redaktion ausgedacht, was wie wir den so ein bisschen testen können oder so.
Ja, genau. Und das haben wir dann, habe ich dann da gemacht. Deswegen, ich war schon mal zugegen. Und das ist ein ganz, eine sehr spezielle Stimmung.
Das glaube ich. Ein bisschen Red Carpet-mäßig, aber halt auch.
Genau.
Auch im Bundestag und auch politisch.
Ja, ja.
Und also Lady Betray hatte, haben wir vorhin gesehen, so eine Art Brautkleid an. Die wollte da auch, glaube ich, ein bisschen rausstechen und ein bisschen
die
Versammlung bunter machen.
Ja,
die buntes Versammlung quasi.
Ja.
Und wer auch da war und jetzt also auch eine gern gesehene Gästin und auch oft gesehene Gästin im Bundestag in den letzten 16 Jahren, aber jetzt in letzter Zeit ja als Privatperson unterwegs und müsste jetzt auch als Privatperson da sein, weil sie kein Abgeordnetenamt mehr ausübt. Angela Merkel, Frau Dr. Angela Merkel, auch die jetzt quasi die Wissenschaft vielleicht repräsentiert.
Dr. Angela Merkel, ja, das muss auch irgendwie eine witzige Rolle sein jetzt für sie, da in so einer ganz anderen Position plötzlich aufzutauchen und also ein bisschen mit einer gewissen Distanz, ein bisschen entspannter sich zu genehmigen und so. Starker Pass hier übrigens gerade von schlechter Abschluss.
Hannover kurz davor, das Spiel zu drehen. Die haben gerade den Ausgleich gemacht.
Ja.
Gute halbe Stunde gespielt.
Das war so ein klassischer Zweitliga-Pass hier.
Also so, ne? Es sieht auch abseits ein bisschen wahrscheinlich, aber so, es sieht, der kommt an und das sieht irgendwie cool aus, aber es sieht halt auch so ein bisschen. Es
gibt kein Tor.
Meinst du, in der Bundesliga wäre der reingegangen?
Nicht bei
allen. Bei Robert Lewandowski wahrscheinlich schon.
Ja.
Womit wir beim Thema sind. Fußball-Bundesliga. 22. Spieltag. Ich sag mal so, es ist der Spieltag der großen Sensation.
Ja.
Ein Spieltag, der ein Ergebnis zutage gefördert hat, das daran werden wir uns noch lange erinnern. Der VfL Bochum schlägt den FC Bayern München tatsächlich mit 4:2, führt zwischenzeitlich mit 4:1 und gewinnt einfach mal ein Spiel, was man davor mit Sicherheit nicht ihnen zugetraut hätte. Mit 4:2. Ohnehin viele Tore an diesem Spieltag, wenn man sich das mal so anguckt. Und das ist natürlich ein Thema von uns. Ansonsten, Henning, was haben wir noch so auf dem Tableau?
Wir werden uns Leverkusen angucken, das wir als Team der Stunde ausgemacht haben. Und auch so auf die Tabellenspitze gucken, weil da mit Leverkusen Leipzig jetzt langsam sortiert sich's da ein bisschen. Also es sind jetzt nach, ich würde sagen, an der Hinrunde der Überraschung sind jetzt langsam die Favoriten da oben angekommen. Dann gucken wir nach der Pause auf einen Herrn, den wir letzte Woche schon uns angeguckt hatten, nämlich Max Kruse mit seinem Überraschungstransfer. Ist auch eine der Überraschungen dieser Rückrunde bisher. Nicht spielerisch, aber transfermäßig. Wie der sich macht in der neuen alten Heimat Wolfsburg. Und natürlich gucken wir zwangsläufig auf unsere blau-weiße Hertha.
Leider.
Und zwar mit einem sorgenvollen Blick.
Mit einem sehr sorgenvollen Blick. Verlieren gegen, Greuther Fürth. Tatsächlich gegen Greuther Fürth, gegen den Tabellenletzten, verliert Hertha mit 1:2.
Ja. Wir haben immer noch überlegt, können die noch Punkte holen, können die da noch ranrobben an Platz 17? Und die Antwort kommt aus Schlossenburg und heißt ja.
Heißt Hertha und machen wir. Den machen wir. Machen wir bei euch, dass ihr da wieder rankommt. Ist schon auf jeden Fall, eine Blamage wäre zu viel gesagt, aber es ist einfach auch. Also, wirklich eine Frage von Einstellung, glaube ich, dann in dem Fall. Joshua Kimmich hat ja gestern die Mentalitätsfrage bei den Bayern gestellt. Die würde ich bei der Hertha schon seit 3 Monaten stellen oder noch länger.
Ja.
Also, die scheint einfach nicht vorhanden zu sein. Aber lass uns vielleicht mit der Sensation des Spieltages anfangen, mit diesem verrückten 4:2 da im Ruhrpott in Bochum bei den von vielen nicht möglich gehaltenen Bayern-Bezwinger, dem VfL. Und Fun Fact zu diesem Spiel, eigentlich ja, wo man denken würde, ist vielleicht gar kein gutes Zeichen, das Bochum-Lied, was immer vor Anpfiff gesungen wurde oder wird, in dem Stadion beim VfL, musste diesmal ausfallen, weil Stromausfall war.
Oha.
Also ertönte diese glorreiche Hymne von Herbert, ich glaube, erst in der Halbzeit. Und vor dem Spiel nämlich nicht.
Okay, das ist ja fast gefährlich für so einen Song. Ich meine, wir haben uns ja als Corona neu war, damals, vor 2 Jahren, und die Geisterspiele plötzlich kamen, weil der Spielbetrieb da aufgenommen wurde, haben uns auch gefragt. Also wir uns noch nicht, ich war damals als nicht Korrespondent, als Kolumnist dabei. Da haben wir uns ja gefragt, ist das jetzt ein schlechtes Zeichen für die Fans, wenn Heimsieger eingefahren werden? Weil natürlich sagt man, der 12. Mann, muss man durchzählen,
ja.
Der 12. Mann, die Fans von der Tribüne, die schreien das Team nochmal nach vorne und weiß ich, das Stadion in Müngersdorf, das ist einfach gefährlicher, als wenn Köln auswärts antritt. Und wenn jetzt Heimsiege ohne Publikum eingefahren werden, kann man sich natürlich fragen, ist der Fan noch nötig? Und wenn jetzt natürlich die Bayern besiegt werden, wenn der Song einmal nicht gespielt wird und dann nächste Woche wieder gespielt und dann verliert man da gegen Cottbus, dann kann man sich fragen, ist das gefährlich für so einen Song?
Aber der Song wurde trotzdem noch abgespielt.
In der Halbzeit, und das ist vielleicht die Rettung.
Ja, ich glaube auch. Also der hat auf jeden Fall seinen Mythos behält dabei. Ja, aber das war nur eine Geschichte am Rand. Ansonsten natürlich einfach dieses wahnsinnige Spiel, was ja zur Halbzeit schon 4-1 stand. Also, what? Also es ging ja los, die Bayern gingen ja in Führung.
Ja.
So, da dachte man schon, ah ja, alles klar, läuft, Lewandowski netzt ein, 1-0, okay, es geht alles in gewohnten Gang. Aber nee, dann folgten einfach mal 4 Treffer noch vor der Pause und auch was für Tore.
Ja,
was für Tore.
Eine flotte halbe Stunde war das. Also in der 14. Das 1:1 von Antwi Ajay, dem Ex-Paderborner, und in der 44. Gerrit Holtmann mit dem 4:1. Also es waren 4 Tore in einer ziemlich genau einer halben Stunde.
Ja.
Das war eine flotte halbe Stunde. Da hören wir doch mal rein, was Thomas Reis, der Trainer vom VfL Bochum und ehemalige Spieler auch, ist einer der Trainer, die wir noch als Spieler kennengelernt haben in der Jugend, man wird älter, nach dem Sieg gesagt hat in der Pressekonferenz, nach dem Sieg gegen den FC Bayern München.
Wir sind natürlich sehr, sehr froh, dass wir heute 3 Punkte geholt haben, die wahrscheinlich auch nicht jeder eingeplant hatte. Wir haben zwar das Gegentor bekommen, auch da hat die Mannschaft eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen, dass uns das auch nicht umgeschmissen hat. Und Julian hat es ja angesprochen, an so einem Tag passt dann halt vieles. Wir waren sehr aktiv in den Zweikämpfen, wir wollten ein bisschen mehr, wir wollten natürlich auch ein bisschen versuchen, den Spaß für die Bayern am Fußball zu nehmen. Und ja, mit den Sonntagstoren hat das natürlich dann sehr dazu beigetragen.
Ich finde, da sind zwei Details dabei, die mir sehr, die mich schmunzeln haben lassen. Also erstmal bezeichnet er die Tore als Sonntagstore. Mhm. Das waren natürlich wunderschöne Dinger. Gerade Gerrit Holtmann, das 4-1, wie er den da in den Winkel schlänzt. Und auch das 3:1 von
das war mein Highlight eigentlich.
Gamboa nach wunderschönem Doppelpass da mit Hacke wieder in den Lauf gelegt. Und
zimmert er den da irgendwie in die Ecke eigentlich.
Ja. Ja. Und das sind jetzt natürlich Tore, die man jetzt in Bochum nicht jedes Wochenende sieht.
Ja.
Und aber ich fand Sonntagstore jetzt auch. Also ein Samstag voller Sonntagstore quasi für den VfL Bochum.
Ja.
Und natürlich muss man irgendwie sich auch als Trainer von Bochum dann nach einem Sieg gegen die Bayern in Demut üben ein bisschen. Das war vielleicht da der Anreiz. Dafür hat er, finde ich, davor, sagt er, das waren jetzt 3 Punkte, mit denen nicht jeder gerechnet hat in Bochum. Also es gab so ein paar ewige Zweifler und Nörgler, die haben gesagt, vielleicht wird es so ein Unentschieden gegen die Bayern. Also eine Mischung aus also natürlich Freude, Zufriedenheit, aber auch Demut, finde ich, in dieser Pressekonferenz.
Ja. Super sympathischer Typ sowieso. Also den mag ich auch total gerne. Der kommt ja auch aus so einer, aus dem gleichen Trainerlehrgang wie, warte mal, das hatten wir vor ein paar Wochen. Sag schnell, fällt mir gleich wieder ein. Aber da standen sie nach dem Abpfiff zusammen. Achso, hier mit Steffen Baumgart. Genau. Und das, die verstehen sie auch beide sehr, sehr gut. Und das ist auch so ein Menschenschlag. Also ganz anders nochmal. Thomas Reis, sehr, sehr viel ruhiger und so nicht so impulsiv. Aber irgendwie trotzdem so eine coole Type. Irgendwie so ein Charakter auch.
Komplett. Ja. Wie würde das bei Thomas Reis aussehen, wenn der zu Hause bleiben müsste und das Spiel zu Hause guckt?
Ich glaube nicht so laut wie bei Steffen Baumgart. Der Hund hätte auf jeden Fall keinen Hörsturz danach, sagen wir mal so. Ja.
Die Nachbarn hätten sich nicht Gedanken gemacht, was geht denn da jetzt ab.
Ja, aber sympathischer Kerl, coole Truppe, irgendwie auch, dass sie in der Aufstiegssaison die Bayern schlagen. Und man darf nicht vergessen, im Hinspiel hieß es ja noch 0-7.
Stimmt. Und Das ist auch, hat er auch angesprochen, dass die eben nach dem 0-1, was ja in der 9. Minute gefallen ist, wo man dachte, es geht wieder in eine ähnliche Richtung wie im Spiel, eben nicht sich aufgegeben haben und eben nicht, ich weiß nicht, im Kopf ein Schalter umgelegt wurde von wegen, okay, es sind halt die Bayern und wir sind Bochum, das ist halt so, sondern dran geblieben sind und an dieser wahnsinnshalben Stunde eben jeden Abwehrfehler der Bayern ausgenutzt haben.
Ja.
Und spannend. Ich meine, die Bayern haben ja auch Süle aufgestellt. Nagelsmann hat ihm vertraut, obwohl jetzt feststeht, dass er nach Dortmund gehen wird. Auch so ein Transfer, der überraschend kam.
Ja.
Und
auch ablösefrei im Sommer.
Ablösefrei im Sommer. Also ich glaube, für Dortmund ist es eine gute Sache.
Ja,
für
auch.
Die Bayern, weiß ich nicht. Also Süle war ja anscheinend nicht so sehr zufrieden da und ist ja auch immer die Frage, will man einen unzufriedenen Spieler jetzt halten, nur weil er gut ist? Bringt er die Leistung dann auch?
Ja.
Jetzt war die Abwehr eher löchrig beim Rekordmeister und ist die Frage, wer dann kommt für ihn. Also ich glaube, es kann Win-Win-Win werden, wenn die Bayern da ein gutes Talent finden. Ich meine, gut, Geld haben sie jetzt nicht bekommen, dass sie da reinvestieren können, aber für Süle ist es, glaube ich, eine Chance in Dortmund, nochmal auch durchzustarten da, für Dortmund eh. Und die Bayern müssen gucken, wen sie da aufstellen. Aber auch ein spannender Transfer.
Ja. Ja, und das hatte ich schon angesprochen. Joshua hat ja nach dem Spiel dann die Mentalitätsfrage gestellt und gesagt, das scheint irgendwie ein Problem mit der Mentalität zu sein. Ist natürlich immer ein großer Begriff. Ganz witzig, komme ich später noch zu. Max Kruse war gestern im Sportstudio und hat das dann auch so ein bisschen suffisant kommentiert und meinte, naja, den Druck machen sich die Bayern jetzt natürlich mit Absicht auch ein bisschen selber, damit sie dann sich selber wieder pushen, so, ne? Also das musst du natürlich jetzt auch nicht machen. Aber ja, das ist schon auch durchaus, glaube ich, so ein Weckruf nochmal für die jetzt gewesen. Sie waren ja 9 Punkte weg. Jetzt können sie, wenn Dortmund gleich bei Union was holt, sind es dann vielleicht wieder weniger. Das muss man auch erstmal gewinnen. Ja. Nachdem sie ja letzte Woche gegen Leverkusen auf die Mütze bekommen haben mit 2-5.
Ja.
Und ja, dementsprechend war das jetzt vielleicht auch der Weckruf zur richtigen Zeit vor dem Champions-League-Spiel jetzt ja auch gegen Salzburg. Ich glaube, die Bayern brauchen das manchmal, dass sie so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden.
Ich glaube auch. Und sie haben halt immer das Glück, dass sowas kommt, nachdem der Gegner auch gepatzt hat.
Also gut, ich meine,
Dortmund verliert.
Vielleicht passiert das halt auch nur deswegen. Weißt du?
Kann auch sein.
Dann haben sie halt wieder jetzt die 9 Punkte und müssen sich nicht mehr ganz so fokussieren, ne? So.
Ja, dann denken sie, das holen wir hier nach Hause beim Aufsteiger hier Bochum. Die sind ja auch, haben wir, glaube ich, eine Fanfreundschaft, Bayern und Bochum.
Ja.
Da ist eine Verbundenheit da und da hat man es vielleicht nicht ganz so ernst genommen. Und dann kriegt man auf die Mütze und danach läuft es wieder. Aber es ist halt auch selten wirklich gefährlich für die Bayern. Weil ich meine, es waren die 6 Punkte, die berühmten, als Reus da im Interview gegrillt wurde. Und die sind es jetzt halt, wenn Dortmund heute gewinnt, wieder. Und dann ist irgendwie die Ausgangslage wie vor 3-4 Wochen. Und trotzdem hat man den Patzer, der einem wieder hilft, in die Spur zu kommen.
Ja.
Das machen die Bayern schon ganz geschickt.
Machen sie ganz geschickt. Wollen wir eigentlich noch das Ritual fortsetzen aus all den vorhergegangenen Sonntagsfolgen und so ein kleines, oder sparen wir uns das für nach der Pause auf?
Ach, können wir eigentlich jetzt schon.
Ja, dann machen wir jetzt ein kleines Unpack nach dem Spitzenknaller hier, oder Spitzenknaller, aber Bochum gegen Bayern, natürlich das Spiel des Spieltags. Machen wir jetzt ein kleines Unpack, und zwar natürlich wieder, es gibt was Süßes.
Es gibt was Süßes. Wir haben letzte Woche, hatten wir auch Kuchen da und haben danach festgestellt, dass wir jetzt erstmal eine Kuchenpause machen. Aber das ist ja auch schon wieder eine Woche her.
Ist eine Woche her.
Und eine Woche ist lang.
Und, ja, und ich muss sagen, ich hab wieder auf dem Weg was mitgenommen, war im Prenzlauer Berg unterwegs, in einer sehr, sehr guten Bäckerei. Das ist so eine, die kannte ich noch gar nicht. Bäckeria hieß die jetzt, glaube ich. Das ist so ein bisschen portugiesisch angehaucht. Und das schon mal so als kleiner Vorgeschmack, Henning. Und ich würde dich bitten, es ist eine Tüte.
Ja.
Ich würde dich bitten, dass du das Ganze mal wieder entpackst und schaust, was denn da so.
Das einfach aufreißen?
Aufreißen, ich kann's, ja, oder ja, greif rein, reiß auf, wie du es magst, wie du es fühlst.
Okay, ist es denn, also kann man reingreifen oder ist es?
Ja, du kannst da reingreifen. Ich würde vielleicht reingreifen. Okay. Rein. Du musst ein bisschen vorsichtig reingreifen, vielleicht auch nicht so reinpatschen.
Da habe ich schon was. In der Hand, es ist relativ klein und rund, würde ich sagen. Ich kurz mal raus.
Nur mal raus.
Oh, das kenne ich sogar.
Ja, das kennst du sogar,
das,
ne?
Das ist eine Pastel.
Soll ich mal einen Teller?
Ja, hol mal einen Teller. Eine Pastel de Nata, würde ich sagen.
Das ist richtig.
Weißt du, so Pastel geschrieben, wie die Pasteltöne. Pastel, aber ich glaube, das L hat im Portugiesischen eher so ein U. Die sagen auch nicht Portugal, sondern Portugal. natürlich viel portugiesischer ausgesprochen, deswegen würde ich sagen, Pasteu de Nata. De Nata ist ja auch Spanisch und heißt, macht nichts. Und wir, Portugal ist ja auch ein Land, ein Reiseland, wo wir beide schon waren. Da gibt es jetzt einige wahrscheinlich, aber nicht so viele vielleicht. Und das macht es natürlich für uns jetzt spannend auch. Richtig. Ich habe nämlich Natas, muss ich sagen, 2015 in Porto kennengelernt. Davor habe ich noch nie gesehen. Und dann war ich in Porto auf so einem Markt, in dieser großen Markthalle da. Und da gab es ihn im Stand für, ich glaube, 50 Cent das Stück. Darf ich zuschlagen.
50 Cent das Stück? Das ist ja ein Spottpreis.
Das war ein Spottpreis. Ja. Und mit den Erwartungen bin ich dann nach Berlin zurückgekommen. Und das gab es hier auch überall.
Aber nicht für 50 Cent.
Aber nicht für 50
Cent. Hier wird nochmal so ein, die müssen ja importieren wahrscheinlich. Deswegen wird da so ein Bonus draufgeschlagen oder so eine Prämie.
Sind
da
schnell mal 3,50 auch.
Wahnsinn. By the way, du hast dich ja vorhin lauter gemacht. Kann ich mich auch noch einen Ticken lauter machen? Ich höre mich so schlecht. Ja. Wir können so ein bisschen... Ja, noch ein kleines bisschen, vielleicht so ein Müh. Hallo. Ja.
Darfst du auch nicht zu sehr freuen beim nächsten Tor.
Nee, mach ich ja nicht. Ach, jetzt höre ich mich auch schon viel besser.
Ach, schön.
Toll. Ich weiß nicht, bist du Mike One oder bist du Mike Two?
Ich bin Mike One.
Ach, du bist Mike One?
Ja.
Dann bist Mike du ja leiser, oder nicht? Das ist so ein bisschen irritierend.
Du bist die mittlere
Sprache. Ja, genau. Okay, gut. Dann bin ich ja doch relativ laut gewesen. Okay, das sah vorhin so komisch aus.
Ganz transparent. Möchte ich wieder leiser haben?
Vielleicht ein kleines Mühchen. Ja, so läuft das hier ab, meine Damen und Herren.
Ja.
Alles ein Prozess in the making. Ja, also Pastel de Nata ist das erste. Es sieht auch noch, zwei Teile sind noch mehr drin.
Okay, dann gehe ich da mal vorsichtig rein.
Während im Hintergrund die
Pastel de Nata ist.
Ja, ein Pastel de Nata ist ein Gebäckstück kreisrund und zwar aus Blätterteig, so ein bisschen außenrum und innen gefüllt mit einer Pudding-Milchmasse. Und oben so ein bisschen, na, flambiert ist es nicht, aber so ein bisschen, ja, so eine leichte kleine Kruste sozusagen. Und wird immer auch gerne mit Zimt dann oben noch bestreut. Und schmeckt einfach saugeil. Man darf nicht so viel davon essen, weil dann ist auch irgendwann too much. Aber ich habe das Ganze in Lissabon kennengelernt und es ist saugeil.
Ja, wirklich. Das zweite ist jetzt, ich finde, es sieht aus wie ein Berliner.
Ja.
Der sich die Haare gemacht hat. Mit so einer stylischen Frisur. Also
es ein Berliner im Sinne von ein Pfannkuchen-Berliner oder ein Berliner Mensch?
Genau, ein Berliner, der sich endlich mal die Haare gemacht hat. Hier laufen die Leute herum wie die letzten Lurche. Und nee, es ist ein Berliner Pfannkuchen quasi. In Berlin heißen die Pfannkuchen, in Hessen Kreppel, in Süddeutschland Krapfen und in Berlin Pfannkuchen und bei uns halt Berliner, also hier in Flensburg,
ja.
Hamburg, Hannover.
Ist auch, finde ich, der normale Begriff.
Ist der normale Begriff. Ist es ein Berliner. Aber auch so eine Blätterteig-Variante mit Puderzucker oben drauf. Ist so ein bisschen.
Ja, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ich kann mir nochmal die Rechnung raussuchen. Da habe ich es, glaube ich, da ist das drin. Wenn du an den Beutel kommst, Henning, an den weißen, dann kann ich da mal kurz die Rechnung.
Oh, der ist ein ganzes Stück weg.
Ja, das ist sportlich.
Beweg dich mal kurz.
Er leitet da mal über.
Ja.
Kannst du das dritte rausholen vielleicht? Ich hole das dritte raus, genau. Weiß natürlich schon, was es ist, aber habe auch den Namen vergessen. Der hat nämlich auch einen Special-Namen. Und dann. Ist auch nicht gerade klein, auf jeden Fall.
Das ist ein Ömmes, wie man sagt.
Hoshi. Genau, so heißt er auch, Ömmes. Nee, also wir haben diesen aufgestylten Berliner, mit der sich die Haare gemacht hat, das ist ein Bugatza.
Ach ja.
Und das andere ist ein Babka. Babka mit Rosinen.
Oh, Rosinen. Ja. Auch mit Zimt.
Sieht auch mit Zimt aus.
Es sieht ein bisschen aus wie so eine Zimtschnecke.
Genau, das war auch mein Ansatz, da nochmal in das Game reinzugehen. Und ich glaube, es ist ziemlich geil. In Prenzlauer Berg die Bäckerei. Bäckerei. Bäckerei geschrieben, also B-E-K-A-R-E-I. Und I like it.
Sieht sehr, sehr gut aus.
Ja.
Ich freue mich. Soll ich ein Messer holen? Oder?
Gerne, wenn du es ein bisschen zerteilen möchtest, gerne. Ja. Und vielleicht auch sogar eine Gabel, weil es ist sehr schmierig, glaube ich.
Kannst du ja mal überleiten jetzt von Portugal und Snacks auf Leverkusen. Mal gucken, wie das klappt.
Naja, also Leverkusen ist ja bekannt dafür, dass sie immer wieder auch sehr, sehr gute Brasilianer im Team haben. Und die hat natürlich damals der Snack-Weltmeister des Fußballbusiness immer wieder gescoutet, indem er darüber geflogen ist. Wahrscheinlich mit drei Sitzen, die er im Flieger reservieren musste. Rainer Kalli Kallmund. Ich denke, der hat auch die ein oder andere Zimtschnecke in seinem Leben mal verdrückt. Ja. Und hat damals die ganzen Brasilianer immer nach Leverkusen geholt. Und das ist ja immer noch ein, ja, gar nicht mehr so ein krasses Geschäft mittlerweile. Sie haben da ein bisschen sich diversifiziert, was die Spieler angeht. Aber ein Brasilianer ist eigentlich immer dabei. Und Leverkusen ist, das kann man so sagen, das Team der Stunde. Schlägt gestern Abend im Abendspiel Stuttgart mit 4-2. Letzte Woche schlagen sie Dortmund mit 5-2. Ist also auch wieder diese typische Leverkusener Tormaschinerie. Und einer, der da immer wieder raussticht, ist Herr Wirtz. Wo mir gerade sein Vorname nicht einfällt. Oh Gott.
Florian.
Florian, danke, Denning. Danke. Gott. Florian Wirtz. Der ein oder andere Mal da super performt und auch einfach ein Jahrhunderttalent ist, glaube ich. Den werden wir irgendwann auch mal in der Nationalmannschaft sowieso sehen. Da ist er ja schon, aber auch bei einem ziemlich großen Verein noch. Können wir vorstellen, dass das so einer ist, der dann wieder zu den Bayern geht. Oder vielleicht direkt nach England.
Ja. Das Schöne, man kann ja, muss halt nicht den Umweg über den FC Bayern München machen, man kann da direkt nach England einfach.
Ja. Das war ja früher so, musste man das immer machen, weil da die Autobahn noch nicht richtig ausgebaut war bis nach England. Da musste man in München so einen Zwischenstopp machen. Und Henning zerteilt hier den Kuchen wie ein Kuchenzerteilmeister. Genau. Und ja, jetzt schicken sie gestern Stuttgart noch in tiefere Abstiegssorgen und sich selber schicken sie näher ran an Dortmund, die jetzt erstmal gewinnen müssen gegen Union gleich oder zumindest einen Punkt holen, damit sie das auch wieder so ein bisschen abfedern können. That's not easy for Dortmund und für Leverkusen. Läuft es halt einfach richtig gut. Also im Pokal und international jetzt eher nicht so, da sind sie raus. Aber in der Bundesliga sind sie echt ganz gut dabei.
Ja, es ist wieder ein dritter Platz für Leverkusen,
ja,
den sie konsolidieren. Sie haben sich auch an Dortmund wieder rangepirscht mit dem Sieg. Und sind jetzt auch zwei Punkte an Dortmund ran. Dortmund kann natürlich jetzt heute noch wegziehen, wieder näher an die Bayern, weiter weg von Leverkusen, aber es ist auf jeden Fall ungemütlich geworden da auf Platz 2. Während wir hier gerade die News, die politischen News des Tages reinbekommen.
Eilmeldung. Frank Walter hat es gemacht. Gleich im ersten Wahlgang wieder gewählt als Bundespräsident.
Die Doppelspitze gratuliert. Wir schlagen natürlich auch vor, dass es auch bei Bundespräsidentennamen eine Doppelspitze geben könnte, so wie hier in diesem Podcast. Ja. Aber erstmal, solange das nur eine Person macht, gratulieren wir jetzt Frank-Walter Steinmeier zur Wahl. Ist er unser Präsident? Ich würde sagen schon.
Er ist es.
Auch Präsident dieses Fußball-Podcasts.
Ich gucke mir gerade mal die letzten Ergebnisse von Leverkusen an. Und das ist schon echt. Schon
die Bundestagswahlen.
Nee. Und wenn man also sieht, im Dezember 7-1 gegen Fürth, dann verlieren sie aber wiederum 5-2 gegen Frankfurt. Und dann folgt erstmal so ein kleiner Hänger. Unentschieden gegen Hoffenheim, verloren in Freiburg, unentschieden gegen Union. Und dann gewinnen sie auswärts in Gladbach. Anschließend folgt ein 5-1 gegen Augsburg, ein 5-2 gegen Dortmund, ein 4-2 gegen Stuttgart. Also, vierter Sieg in Folge. Seit 5 Spielen ungeschlagen. Und die Tormaschinerie ist halt heftig. Also,
ja.
Das ist schon echt absurd, wie. Ich glaube, die haben fast sogar mehr Tore als die Bayern. Das müssten wir mal kurz checken. Weniger. Aber 12 weniger.
Ja. Trotzdem mehr als Dortmund und die zweitmeisten Tore, zweitbeste Offensive.
Ja.
Und natürlich ist auch. Obwohl die Defensive mit 36 Gegentoren genauso gut oder schlecht ist für die der Dortmunder, also es gar nicht so rausfällt da oben, halt relativ viele Gegentore, also relativ oft so ein, zwei Gegentore, die dann kompensiert werden dadurch, dass man eben 4-5 selbst schießt. Und wenn du halt 5 Tore schießt, dann muss der Gegner erstmal machen, um da ranzukommen. Also der Erfolg steckt da auf jeden Fall in der Offensive bei Leverkusen. Und sind jetzt Dritter, haben auch ein ordentliches Polster auf Leipzig, die sich da an Platz 4 rangewurschtelt haben mittlerweile nach einer sehr schwachen Hinrunde. Und so langsam rüttelt sich die Bundesliga-Tabelle da oben auch zurecht. Also wir haben jetzt Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig auf den Plätzen 1 bis 4. Da ist jetzt kein Überraschungsteam mehr. Danach kommen halt Freiburg und Union. Union ist noch, kann heute natürlich noch punkten, auf Platz 4 wieder zurück sich kämpfen. Aber es könnte halt sein, dass jetzt die zumindest obenrum die Liga sich langsam quasi in erwartbare Sphären richtet. Ich meine, da hat nur noch Gladbach und Wolfsburg, die da im unteren Tabellenmittelfeld rumwurschteln, für die Saison einfach auch in der Rückrunde noch nicht in gerade Bahnen gelenkt wurde. Aber so ganz oben sind wieder die gewohnten Namen.
Ja, ganz oben sind wieder die gewohnten Namen. Und ich finde es irgendwie faszinierend, haben wir schon mal drüber geredet, über diesen Leverkusen-Effekt, dass die halt einfach jede Saison dann so auf Platz 2 oder 3 fast beenden. Aber es ist eigentlich klar, dass sie nie Richtung Tabellenspitze gehen. Und haben immer so einen kleinen Hänger zwischendurch oder so, der sie dann einfach wieder so ein bisschen runterzieht. Und das ist irgendwie auch ein interessantes Phänomen. Also wenn du das schon auch weißt als Fan, ne, dass Meisterschaft ist eigentlich super unrealistisch. Und Platz 2 oder 3 sind eigentlich schon so mehr nicht safe, aber sehr gut einplanbar, so mehr oder weniger. Ist das irgendwie auch ein verrückter Zustand als Fan?
Ich stell's mir auch so vor. Zumal ja, die gewinnen ja dann auch gegen Dortmund und die gewinnen auch mal gegen die Bayern, aber halt nicht so konsequent, dass es reicht, an denen vorbeizuziehen. Ja. Und dann verlierst du noch irgendwo ärgerlich und hast mal so einen Hänger von 3-4 Spielen, wo du nur unentschieden machst. Und dann reicht's halt nicht, obwohl du weißt, der Kader könnte auch Meister werden. Weil du klatscht dann Dortmund, Gladbach, alles an die Wand, schießt da in 3 Spielen 15 Tore und fragst dich, warum eigentlich nur Platz 3 am Ende? Und warum nur Verfolger des Zweiten und nicht Bayernjäger, wie man immer so gerne sagt. Und auf die Bayern sind es halt 11 Punkte jetzt. Das ist halt ein ganz schönes Päckchen. Und ja, muss als Fan, Leverkusen ja ohnehin so ein Verein, die Werkself hängt da ja irgendwie zusammen mit der Stadt, irgendwie alles sehr spät gegründet. Die Stadt hat keine lange Geschichte, der Verein halt auch eben nicht so traditionsvernetzt wie die andere. Und das muss man sich eh immer anhören. Wenn du ein Leverkusen-Fan bist und sagst das, dann hörst du eh immer irgendwas mit Tradition im Satz. Und dann noch dieses Vizekusen-Image, was er jetzt auch so auf den dritten, vierten Platz manchmal ausstrahlt. Also Leverkusen muss mal wieder einen Titel holen. Für die eigene Seele auch, glaube ich. Für die Fanseele.
Für die Fanseele. Hatten sie nicht mal zwischendurch den Pokal geholt oder so? Hast du da wenigstens einmal kurz so kurz den Satisfaction-Moment hatten? Aber ja.
Also auf jeden Fall Anfang der 90er, als die Hertha-Jugend ins Finale geschafft hat, die U23 oder was das war.
Ja.
Da war Leverkusen der Gegner und da haben sie es gewonnen. Ich weiß nicht, ob seitdem auch nochmal. Kann gut sein.
Hattest du schon Leipzig auch angesprochen? Oder hattest du einfach nur Tabellensituation, hast du jetzt erstmal thematisiert, ne?
Genau, ja, Leipzig wäre dann das nächste Thema, weil ja, die sind da auf Platz 4 jetzt und hatten ja mit der Hinrunde ordentlich zu kämpfen.
Genau, und da rüttelt sich jetzt so langsam zurecht. Am Freitag schon 3-1 gegen Köln gewonnen, mit Steffen Baumgart wieder an der Seitenlinie, der auch ja gesagt hat, dass das einfach ein Sieg natürlich auch von der Qualität war, weil Leipzig damit individuellen Toren durch den Kunku zum Beispiel auch einfach dann sich qualitativ eben durchsetzt und dann jetzt wieder ja, ins Champions-League-Rennen eingreift, wo ja Köln eigentlich auch drinne war. Das ist ja auch interessant. Oder noch drinne ist. Das ist auch nicht weg.
Total. Ich glaube, Steffen Baumgart hat, glaube ich, auf dem Sofa die rote Karte bekommen. Deswegen musste er wieder ins Stadion.
Ja.
Und das Spiel habe ich sogar gesehen am Freitag. Es war mehr drin für Köln. Das Ergebnis sieht natürlich klar aus und am Ende war es auch irgendwie deutlich. Also Leipzig mit deutlichen Chancenplus. Aber es waren ärgerliche Tore. Also das 1-0 von Kunku war ein Freistoß. Halt aus so einer super ekligen Position mittig, kurz vorm 16er. Und es war einfach so mit Ansage. Der stand da schon und wusste, wo er hinschießt. Und alle wussten irgendwie, wie der Ball gleich fliegt.
Ja.
Und der Torwart flog dann auch in die Richtung, aber eben ein bisschen zu spät, um den noch zu retten. Und dann war der drin, das war irgendwie wirklich so ein Freistoß, wo man sich sofort wusste, wie der aussehen wird. Und sah genauso aus und ging auch rein. Also es war wie ein Elfmeter, hat sich es angefühlt.
Das ist geil, ne? Aber den musste natürlich auch erstmal so schießen.
Natürlich, ja. Also segelte auch wirklich perfekt knapp über die Mauer, dass ja, er nicht hängen blieb, aber so spät wie möglich zu sehen war. Also es war einfach sehr, sehr gut geschossen auch.
Das hat Steffen Baumgart auch gesagt danach, dass so ein Tor, also den musst du auch erstmal genauso darüber zwirbeln, das passiert halt auch selten, ne?
Ja. Aber halt das einzelne Freistoß, den du einfach so nicht kreieren darfst als Verteidigung, also da darfst du nicht faulen, wenn die so einen haben.
Ja.
Und das 3-1 war dann beim eigenen Freistoß der Kölner haben die sich einen Konter gefangen und der war so sehr, sehr gut ausgespielt, auch über einen Nkunku wieder, dass er einfach da die Abdeckung nicht geklappt hat, die Restverteidigung, sagt man ja immer. Und das sind halt schon zwei Tore, wenn du die verhinderst, steht es halt 1-1 und nicht 3-1. Dementsprechend, also für Köln war gefühlt mehr drin. Also man saß danach nach dem Spiel da und dachte, ja, klar war Leipzig besser und der Sieg ist verdient, aber war jetzt auch nicht so, dass Köln keine Chance gehabt hätte.
Mhm.
Und
ja, was ja auch eine interessante Entwicklung ist, dass Köln so im Spiel gut performt. So.
Also, komplett. Ja. Also man versteht schon, warum sie da auf Platz 7 jetzt stehen und nicht auf Platz 14 oder sowas. Und auch jetzt nicht im
Abschluss. Platz 7 vor allen Dingen mit Abstand zum Platz 4 auch nur mit 2 Punkten.
Ja. Und mit dem Abschiedskampf einfach nichts zu tun haben werden, eher im Gegenteil damit mit Europa noch liebäugeln können.
Ja.
Und ich vergesse, was ich sagen wollte.
Nee, also du warst, glaube ich, hast deinen Punkt, glaube ich, gemacht. Also dass man.
Genau, Köln, man weiß, warum sie da steht, wenn man das Spiel gesehen hat, auch mal wieder. Und Leipzig wiederum hatten ja den Saisonstart gegen Mainz verloren am ersten Spieltag. Hatten daraufhin eine katastrophale Hinrunde. Mainz eine sehr, sehr gute Hinrunde. Das war ein bisschen das Schicksalsspiel für beide Vereine. Und zum Rückrundenstart hat Mainz dann verloren, Leipzig das Spiel gewonnen und auch wieder so ein bisschen schicksalhaft, weil für Mainz, ich meine, also die stehen immer noch sehr gut da auf Platz 9. Solides Mittelfeld. Aber so der Höhenflug der Hinrunde ist vorbei gewesen. Und für Leipzig geht es jetzt, nachdem es ja nach der Hinrunde eher mager aussah, doch wieder Richtung Champions League. Platz 4, zwar punktgleich mit Platz 5 und Platz 6. Also es ist so eng wie selten da oben. Aber trotzdem haben sich da wieder reingekämpft und einfach auch ein Kunku-Spiel, auch eine Wahnsinnssaison. Der hat ja, nichts Falsches sagen, aber auch schon zweistellig getroffen auf jeden Fall.
Hat er, ja. Ja, wird auch in Verbindung gebracht mit, ich glaube,
Kunku, 14 Saisontore, nee, ist Modest, 11 Saisontore. Ja.
Ich glaube, mit irgendeinem großen Verein auch in Verbindung gebracht. Ich glaube, entweder sogar mit Real oder so, oder auch in England.
Also ist einer, den ich vor der Saison jetzt nicht mit...
Ich glaube, mit Paris, Paris Saint-Germain, genau, da hat er mal gespielt auch. Ja.
Den ich nicht mit zweistelligen Toren in Verbindung gebracht hätte und der...
Das ist so ein Klassiker bei Leipzig, das sind so Spieler wie damals auch Keita, die dann ein, zwei Saisons so, die sich mal weiter rantasten an so ein richtig hohes Niveau und dann wechseln. Und ich denke mal, das wird mit Nkunku auch wieder passieren, das ist ja auch so, ist Leipzig auch ausgelegt. Ne? Also so funktioniert dieser Verein ja auch, dass sie dann Spieler auch wieder teuer verkaufen.
Ja.
Und... dann wieder ein paar mehr Energy Drinks
an die 16-Jährigen da ausgeben, damit die eine Wahnsinnssaison spielen und dann teuer verkauft werden können. Ja. Es greift da alles Hand in Hand in Leipzig. Und das funktioniert momentan sehr gut.
Ja. Also die Tabelle ruckelt sich so langsam zurecht.
Ja.
Auch weil Teams wie Freiburg schwächeln. Ja, spielen nur 1-1 gegen Mainz.
Fast ein Gedicht.
1-1 gegen Mainz. Hast du Punkte, hast du keins. So, und dann haben sie jetzt auch, das ist glaube ich in der Rückrunde, haben sie noch keinen Sieg, glaube ich, gefeiert, wenn ich das mir nochmal angucke. Sie haben, naja doch, gegen Stuttgart. Aber sie haben auf jeden Fall super lange jetzt keine konsequente Serie mehr ausgebaut. Das ist sehr wechselhaft. Mhm. Und das ist, so ein bisschen schwächeln sie. Aber kann auch mal vorkommen in so einer großartigen Saison, dass man dann auch mal ein bisschen puffern lässt. Also
man hat das Gefühl, bei Freiburg, wenn es sehr gut läuft, kommt die Schwächephase zum Ende.
Mhm.
Und wenn es die Schwächephase schon gab, reißen sich nochmal zusammen.
Also
das ist ja am Ende dann irgendwie immer so zwischen, also im oberen Tabellen, Hälfte so zwischen 9 und 6, 7 irgendwo landen.
Ja.
Und jetzt lief es ja sehr, sehr gut und dann geht es halt jetzt so ein bisschen, ist ja nicht so, dass sie da jetzt die Leine locker lassen oder irgendwie absichtlich sich ein bisschen so ein Auslaufen aus der Saison. Aber es ist so. Und Mainz jetzt, 1-1 in Freiburg ist eigentlich auch ein gutes Ergebnis. Ich meine, für die ist die Saison jetzt nicht rum, aber ist einfach eine entspannte Saison. Nach dem Höhenflug in der Hinrunde kann man das jetzt echt ganz locker angehen lassen. Für Stuttgart wiederum, die ja verloren haben gegen Leverkusen, wie angesprochen, wird es düster, weil nämlich auch Fürth, wie wir nach der Pause noch besprechen werden, sich nähert. Und das Glück in Stuttgart ist natürlich, dass die Vereine davor nicht wirklich wegrennen, weil zum Beispiel Augsburg auf Platz 16 auch verloren hat in Gladbach, was ja auch ein Verein ist, der Phönix vom Niederrhein. Endlich mal wieder ein Dreier.
Endlich mal wieder ein Dreier. Da war die Erleichterung auch sehr, sehr groß im Stadion bei Adi Hütter, bei anderen rund um den Verein natürlich. Und Kone hat da ja getroffen.
Ja.
Und Fun Fact, das war ja das 1:0. Das war sein zweiter Kopfballtreffer seiner Karriere. Und der erste war irgendwie in der Jugend oder so. Und seitdem hat er nie wieder im Kopf getroffen. Ich meine, das ist echt für ihn was ganz Besonderes. Und dann hat er gestern da das 1:0 reingeköpft. Und dann haben sie endlich mal wieder bis zum Ende durchgezogen und da gewonnen, Gladbach. Nach zuletzt ja einer sehr, sehr negativen Serie und dem Eberl aus, ist das, glaube ich, für die Gold wert, jetzt mal wieder so ein Erfolgserlebnis zu haben.
Auf jeden Fall, auch in der Tabelle sind sie ja eins vor Hertha.
Ja.
Und konnten da jetzt ja dann leider auch ein bisschen Luft gut machen, weil Hertha ja parallel verloren hat.
Ja, und dazu kommen wir gleich. Ja, dann würde ich sagen, machen wir vielleicht eine kurze Pause, oder?
Ja.
Und snacken noch ein bisschen. Werden euch nach der Pause nochmal mit der Hertha konfrontieren müssen.
Ja.
Und mit Max Kruse, der gestern einen bemerkenswerten Auftritt im Sportstudio hingelegt hat. Und übrigens das Geheimnis gelüftet hat mit dem Geld im Taxi. Oh. Da kann ich dir gleich noch ein paar Storys erzählen, Henning. Es war ein sehr, sehr offenes Interview gestern. Es war wirklich bemerkenswert. Also wenn das online ist, dann verlinken wir es gleich nochmal. Es war wirklich eines der, ich sag mal, offensten und ehrlichsten Interviews, die ich so im Fußball-Game bisher gesehen habe. Also er ist ja eh sehr offen, aber das fand ich schon sehr interessant gestern.
Ja, das Kapitel wird
ich erzähle gleich.
Zu Ende geschrieben.
Erzähle gleich.
Ja,
genau.
Gut. Dann machen wir eine kurze Pause.
Kurze Pause.
Bis gleich.
Bis gleich.
Bochum ist immer ein sympathischer Verein gewesen. Und ich weiß, 80-90% der Fans sind auch weiterhin sympathisch. Aber heute war wieder ein Tag, an dem sich alle Ruhrpott-Assis in Bochum versammelt haben und einfach mal dachten, heute gehen wir ins Stadion. Und das hat man auch gleich gemerkt. Aber war wohl nix, meine Lieben. Ne? Gute Nacht euch und einen Kuss auf die Nuss. Mua.
Ja, kleiner Kuss von Max Kruse, der da bester Laune vom Spiel, Auswärtsspiel Union Berlin gegen den VfL Bochum noch zurück nach Berlin gefahren ist. Da hatten die Bochumer nicht die Zähne ausgepackt wie jetzt gegen den FC Bayern. Und genau über den Max Kruse wollen wir jetzt ein bisschen reden, Leon. Im zweiten Teil von Doppelspitze, dem Fußballpodcast, das Original, Folge 86 am 13. Februar 2022.
Welcome back hier. An diesem schönen Sonntag, wo die Sonne reinscheint und weiter in die zweite Liga läuft. Wir haben gerade noch mal Pause, die Rede von Frank Walter gehört, dem wiedergewählten Bundespräsidenten unseres Landes, und sind jetzt aus der Politik wieder in den Sportbereich gewechselt und wollen über einen sprechen, der auch vielleicht sogar irgendwann mal das Format eines Bundespräsidenten haben wird. Ja. Über Max Kruse. Selbstbewusstsein hat er auf jeden Fall, dieses Amt anzutreten.
Die diplomatische Grazie hat er auch.
Hat er auch. Und er hat auch die richtigen Antriebe in seinem Leben. Also macht viele Sachen aus bestimmten Motiven. Und was mir nicht vorwerfen kann, er geht damit sehr, sehr offen um. Hat gestern dann beim Auswärtssieg in Frankfurt 2:0 gewinnt Wolfsburg, da das erste Tor auch gemacht für Wolfsburg per Elfmeter. Selber gefoult worden von Hinteregger, dann angetreten und ganz ekliges Ding reingeknallt. Da war Kevin Trapp noch dran. Aber es reicht zum 1:0 und dann macht ein Ex-Hertaner das 2:0 mit Dodi Lukebakio relativ spät und beschert so Florian Kohfeldt den zweiten Sieg in Folge. Und eben jener Max Kruse, Henning, war gestern im Sportstudio. Habe ich mir angeguckt. Und es war wirklich, ich habe es ja gerade schon angeteasert, eins der bemerkenswertesten Interviews, weil er wirklich mal sehr, sehr offen und ehrlich erzählt hat, was jetzt auch die Gründe für diesen Sieg war, für diesen Wechsel waren. Im Winter. Also er hat immer gesagt, im Sommer wollte er so oder so weg. Und dann kam auch die Nachfrage von Jochen Breyer, warum? Und dann hat er gesagt, naja, war irgendwie eine coole Zeit, aber es hat wohl auch menschlich nicht mehr so gut gepasst zwischen ihm und Urs Fischer. also da gab es ein paar Entscheidungen, die ihm nicht so gut geschmeckt haben. Und ja, da wo war so ein bisschen, wo das Tischtuch zerschnitten, nicht so richtig krass, kein böses Blut oder so, meinte er, aber schon so, dass er dann irgendwie auch nicht mehr so richtig Bock drauf hatte. Und dann gab es eben dieses kurzfristige Angebot von Wolfsburg, auch durch Florian Kohfeldt initiiert, weil den kennt er ja aus Bremer Zeiten sehr gut. Das hat sehr gut funktioniert damals auch zwischen den beiden.
Ja.
Und dann hat er ein bisschen nachgedacht und überlegt und das dann ja kurzfristig sozusagen angenommen, weil eben auch das Geld da eine große Rolle spielt, wie er freimütig auch zugegeben hat.
Auf jeden Fall. Und auch für Union Berlin ist das Geld ja ein Faktor, weil die haben 5 Millionen Euro nochmal für ihn bekommen.
Ja.
Der ist jetzt ja also auch nicht mehr 27.
Ja.
Und wenn man sich mal anguckt, die Transferhistorie, habe ich mal einen Blick drauf geworfen die Tage, der hat wirklich schon überall gespielt. Also Werder Bremen, St. Pauli, Freiburg, Gladbach, Wolfsburg, Bremen, Fenerbahce, vereinslos, Union Berlin, Wolfsburg. Das ist so die seit 2007 die Transferhistorie, Vereinshistorie. Und da ist er zum Beispiel für 500.000 Euro 2012 zum SC Freiburg gewechselt von St. Pauli und dann für 2,5 Millionen weiter nach Gladbach. Und dann hat Wolfsburg den bisherigen Rekord für ihn gezahlt, 12 Millionen Euro im Jahr 2015 und haben ihn dann für 7,5 Millionen nach Bremen weiterverkauft nach diesem Jahr, von wo er ablösefrei nach Fenerbahce Istanbul gewechselt ist. Und dann, da wollte er dann weg und war dann vereinslos sogar eine Weile. Und dann hat Union Berlin ihn da quasi aus der Vereinslosigkeit auch gratis natürlich rausgepickt und jetzt nochmal 5 Millionen quasi verdient auch an ihm. Ist ja quasi dann Reingewinn, wenn man so will. Und ja, also Wolfsburg ist auf jeden Fall, die zahlen am liebsten für Kruse. Einmal 12, einmal 5. Also die haben insgesamt 17 Millionen für ihn ausgegeben bei 2 Transfers.
Das zeigt doch, wie, was dass er ihnen am Herzen liegt.
Ja, da ist richtig, da sitzt das Portemonnaie locker, wenn es um Max Kruse geht.
Ja, und er zahlt zurück. Also trifft dann gestern in einem Sportstudio, genau, ging es dann so ein bisschen auch darum, auch so, warum das Geld eigentlich so ein krasser Faktor ist, weil er wird ja auch später irgendwie Geld verdienen, wahrscheinlich als, ich hatte selber dann auch später nochmal gesagt, so, er sieht sich dann auch eher so als Fußballexperte, Schrägstrich, er hat ja auch einen eigenen Rennstall zum Beispiel, ist ja auch so im Rennsport unterwegs.
Ach krass.
Ja, also auch Auto? Ist, ja, also ist richtig krass. Also irgendwie ist ja auch so ein Autonerd. Das war nämlich auch ein Grund, weil er meinte, er hat einfach einen so krass teuren Lebensstil. Den würde er ganz gerne noch ein bisschen aufrechterhalten und wenn du eben dann irgendwann nicht mehr so viel Geld verdienst, dann wird's schwierig. Und auch ein paar Immobilien, das war was geil. Das war so ein bisschen die ekligste Stelle des Interviews, wo er sagt so, ja, ne, weil Jochen Mayer fragt, wofür geben sie denn so Geld aus? Ja, halt so Autos, ne, ganz klar. Ja, als Wertanlage, so bin ich ja nicht dumm, dass ich da auch weiß, wenn ich die irgendwann mal vielleicht verkaufen muss, dann werde ich die auch gut verkaufen können. Immobilien, relativ viel. Mein Vater berät mich da ganz gut, der kennt sich ganz gut aus. Und dann denke ich so, Alter, jetzt red ich hier nicht im Kopf und Kragen noch, ne? Also jetzt zähl dir noch auf, keine Ahnung, dass du 3 Gestüte hast und weiß ich nicht, irgendwo sonst wo noch dein Geld parkst. Das war so ein bisschen unsympathisch offen schon fast, zu offen fand ich, aber immerhin hat er das so ein bisschen nochmal so aufgedröselt.
Ja.
Und dann ging es in dem Zusammenhang auch um diese Geschichte mit dem Geld im Taxi.
Ja.
So, da haben wir ja immer von der Tüte auf dem Beifahrersitz gesprochen.
Ja.
Das hat er gestern mal gerade gerückt. Es war keine Tüte auf dem Beifahrersitz, es war ein Rucksack im Kofferraum. Und da hat er auch gerade lustig erzählt, so, das war irgendwie, die wollten dann mit Kumpels nach Berlin. Und ich glaube, das hat nicht mal ein Pokerturnier oder so eine Rolle gespielt. Das war, glaube ich, gar nicht der Grund. Das weiß ich aber nicht 100%. Auf jeden Fall.
Man braucht auch so Bargeld.
Genau, es ging darum, dass sie halt ein bisschen Cash haben wollten. Ja. Und dann hat er halt diesen Rucksack da im Kofferraum vergessen. Und er meinte, irgendwie so, allein der Rucksack war auch arschteuer, ist auch weg. Wahrscheinlich so ein Louis Vuitton-Ding oder so.
Vielleicht war auch der Rucksack einfach 9.000 Euro wert und es waren 1.000 Euro.
Genau, genau, ja.
Kann natürlich auch sein.
Und er wurde irgendwie nach seinem höchsten Verlust beim Pokern gefragt dann auch und er meinte nicht so viel, wie er mit dem Rucksack verloren hat. Also da scheint schon echt gut was drin gewesen zu sein. Ja, ja, auf jeden Fall, genau, war das keine Tüte, sondern ein Rucksack im Kofferraum und das wäre übrigens mein Team, mein Titelvorschlag. Da können wir nochmal abstimmen nachher.
Ja, ein Rucksack im Kofferraum.
Ja. Insgesamt, wie gesagt, sehr offen. Auch so, was seine sportlichen Ambitionen angeht und dann hat sich, das ist so eine Sportstudio-Nummer auch gewesen, hat sich Christoph Kramer irgendwie so ein paar Mal eingeblendet, also die haben sie vorher aufgenommen natürlich, weil der ihn ganz gut kennt von Gladbach und so ein bisschen noch so ihn als Mensch nochmal so beschrieben und ging es auch so, der meinte, oh, er ist deutlich ruhiger geworden, früher war er sehr viel wilder unterwegs auch und jetzt ist er ja verheiratet und da wäre es jetzt auch ruhiger und da kann man, genau, meinte irgendwie auch jetzt mit der Ehe so, dann ist es auch in so einem Ort wie Wolfsburg, wo sonst nicht so viel abgeht, ist es dann auch schöner, wenn man jemanden hat, dann sozusagen mit dem man Sachen machen kann oder so, nach dem Motto.
Ist auch vielleicht gut, wenn unweit des Stadions Autos gebaut werden, ist ja dann für die Stimmung und ja, vielleicht auch so, vielleicht kriegt man dann günstiger auch mal so einen Ersatzteil für seinen Oldtimer.
Richtig, oder kann mal selber was zusammenschrauben oder so. Ja. Und es war auch witzig, weil Christoph Kramer meinte auch so, ja, und er ist ja auch immer irgendwie, man weiß ja auch jetzt nicht so der durchtrainierteste Typ, das Trikot spannt auch immer ganz gut bei ihm, aber trotzdem holt er halt die Leistung immer raus.
Ja, und er macht einfach die Elfmeter auch, weil bei Union auch nicht wenige seiner Tore waren ja Elfmeter,
ja,
und darf jetzt anscheinend bei Wolfsburg gleich weitermachen.
Ja.
Kriegt ja auch die Verantwortung vom Punkt.
Ja, und ich meine, das Ding ist bei all dem leicht unsympathischen an ihm, ne? Ist es halt schon so, finde ich, dass er zu dem steht, was er macht und auch einfach dieses Gewisse, was wir so schätzen auch am Fußball, was dieser Sieg von Bochum ja auch mal wieder gezeigt hat, diese schönen Geschichten, die einfach in Verbindung stehen mit solchen Siegen, aber auch mit solchen Typen.
Ja,
ja, weil die einfach so dieses, ja, dieses, diese Extraprise an Charakter reinbringen. Und an Reibungspunkten noch.
Komplett. Also da würde ich sagen, Kuss auf die Nuss, Max Kruse. Das ist eine schöne Geschichte und wird auch vielleicht die Saison über noch eine schöne Geschichte. Mal gucken, wo Wolfsburg am Ende auch landet. Und es sind ja, also ich meine, jetzt hat man gerade gesehen, zwei Berliner Exportschlager mit Kruse und Luke Bakio, beide aus Berlin nach Wolfsburg gegangen, entscheiden hier das Spiel in Frankfurt. Also es ist auch irgendwie ein Sieg für Berlin.
Es ist irgendwie auch ein Sieg für Berlin. Vor allem auch so geil jetzt, dadurch, wenn du in der Saison wechselst, spielst du ja gegen so einen Verein auch dreimal. Ja. Teilweise, ja, weißt du, ja, ich glaube, ich war das nicht so, dass er in Frankfurt jetzt zum dritten Mal gespielt hat sogar, glaube ich. Weiß ich nicht, aber genau.
Das war ja auch Marvin Friedrich, der da
ja
erst gegen mit Union gegen Gladbach, dann mit Gladbach gegen Union.
Dann nochmal gegen Leverkusen oder so.
Dann nochmal
zweimal gegen Leverkusen. Zweimal gegen Leverkusen hintereinander gespielt und dann mit seinem neuen Verein gegen seinen Ex-Verein oder irgendwie so.
Ja.
Ja.
Das war ganz verrückt. Das war kurios
auch. Ja. Diese Wintertransfers, die bringen einen um den Verstand.
Wirklich. Wahnsinn.
Ja. Wer einen auch um den Verstand bringt, Überleitung, zumindest als Fan dieser blau-weißen Gruppierung, ist die Hertha.
Ja.
Aus Berlin, die selbst in Fürth es nicht schafft, einen Sieg einzufahren, sondern da verliert mit 2:1, schon nach wenigen Sekunden das 1:0 durch Gota kassiert, das 2:0 kassiert durch ein Handspiel, Elfmeter und dann ganz spät nur den Anschluss schafft durch Gechter.
Ja, ich muss sagen, Linus Gechter ist der einzige Lichtblick, ja, eigentlich in diesem Spiel, weil er hat hinten wahnsinnig gut verteidigt, köpft ihn da einmal frei von der Linie weg,
ja,
als Schwolo schon überwunden war mit, ja, dem ersten Schuss, den Nachschuss köpft er dann da weg,
ja,
und hinten raus geht er mit nach vorne, macht nach Flanke von Darida das Tor. Also das ist ein guter und der hat noch viel Entwicklungspotenzial und kommt jetzt langsam. Das ist sehr schön zu sehen. Alles andere ist nicht so schön zu sehen, gerade weil dieser Punkt in der Saison war in der Hinrunde so der erste Aufatmer. Weil man hat diese schlimmen Spiele da gegen Köln, Wolfsburg und die Bayern hinter sich gebracht, alles verloren. Und dann kamen die Aufsteiger, dann hat man gegen Bochum gewonnen, gegen Fürth gewonnen. Dann dachte man, okay, immerhin sitzt so das, was muss, kommt auf jeden Fall. Und dann kann man drauf aufbauen. Und jetzt guten Punkt gegen Wolfsburg, einen Punkt gegen Bochum und jetzt verliert man da gegen Fürth. Und auf einmal ist der Blick auf die Tabelle ein Gruselkabinett geworden, weil gut, Augsburg hat glücklicherweise verloren. Auf Platz 16 sind es also, immerhin ist es noch ein Punkt. Ich habe schon mit sind angefangen, es ist aber nur ein Punkt. Auf Platz 17 sind es 5 Punkte. Bielefeld spielt heute noch. Da muss man jetzt schon wieder hoffen, dass Hoffenheim da cool bleibt und Bielefeld besiegt, damit die nicht vorbeiziehen und Hertha plötzlich 15. ist. Also Gladbach zieht weg, Wolfsburg zieht weg. Es sind jetzt 4 Punkte auf Wolfsburg, 3 auf Gladbach. Das heißt, da tut sich jetzt gerade der Graben auf und da hätte Hertha mit einem Sieg in Fürth kein Hexenwerk im Grunde mitspringen können. Dann wäre der Graben hinter der Hertha mit 4 Punkten auf Bielefeld vor dem Spiel. Und so ist es jetzt so, dass Hertha eben auf der Abstiegsseite des Grabens ist Und wenn, ich meine, Gladbach und Wolfsburg, haben wir schon vor Wochen gesagt, sind Mannschaften. Klar, die haben eine scheiß Rückrunde und eine ganze scheiß Saison hinter sich bisher. Aber das sind halt Teams, die haben einen super starken Kader und die können jederzeit den Turbo zünden und 3-4 Spiele in Folge gewinnen und dann sind die weg. Und davor sind dann Bochum und Frankfurt, die spielen auch gute Saisons. Und Hertha ist eben in dieser Schlussgruppe mit fünf Teams drin, mit Bielefeld, Augsburg, Stuttgart und Fürth und Hertha, die jetzt da ganz unten drin hängen. Und das wird, glaube ich, ein ekliger Saisonfinish und ein ganz schwieriger Abstiegskampf.
Mhm. Zumal, wenn man sich das Team eben anguckt, also da ist jetzt auch wenig, es ist immer so punktuell mal ein gutes Spiel dabei, aber eben nie konsequent mal. Und der Kader wird sich jetzt nicht mehr verbessern, das ist nun mal so. Man hat mit Belfodil und mit Jovetic natürlich schon ganz gute Leute jetzt da vorne, auch die auch eigentlich ja punktuell gut funktionieren, das ist ja nicht, aber halt eben nicht konsequent mal auf Dauer. Und ja, also.
Und auch Jovetic hatte den Ball auf dem Fuß und legt ihn dann so knapp daneben. Also es sind viele Situationen, auch waren auch viele Chancen. Ich glaube, 24 Torschüsse der Hertha.
Ja.
Die wenigsten davon leider aufs Tor. Ich glaube, nur
so. So richtig die Joker-Räder waren da nicht mehr dabei. Ne?
Und es sind halt super Situationen, die aber nicht zu Großchancen werden am Ende und wo der Ball halt auch nicht aufs Tor kommt. Und wenn Jovetic den besser trifft, dann passieren halt noch ein, zwei Tore auch.
Ja.
Es ist, ja, es ist ärgerlich, weil das Team ist im Prinzip da und das Spielermaterial ist auch von der Qualität in Ordnung. Es fehlt nur ein bisschen Spielglück, Mentalität vielleicht,
ja.
Das große Thema. Und das macht einem echt Sorgen, weil die Aufgaben nicht leichter werden. Also können wir auf das Restprogramm der Hertha gucken oder das Restprogramm, aber so die nächsten Spiele. Es ist ja 22.
Können wir die nächsten drei zumindest mal.
Ja.
Das ist Frankfurt, spielt auf jeden Fall auch dabei, weil ich erinnere mich, dass wir danach irgendwann
in Frankfurt waren.
Ja.
Das war eine wunderschöne
Zeit. Leipzig.
Leipzig, Freiburg, Frankfurt.
Mhm. Ja. Guten Tag.
Guten Tag, ja.
Leipzig wird richtig schwer.
Leipzig wird wieder schlimm. Freiburg
ähnlich. Spielen auch in Freiburg, ne?
Spielen in Freiburg.
Ja.
Und dann kommt Frankfurt nach Berlin.
Gut, Frankfurt ist schlagbar. So, das ist noch das schlagbarste Team von den dreien.
Ja.
Weil in Freiburg sehen wir nie gut aus. Also ich erinnere mich nicht an irgendeinen Sieg in Freiburg.
Ja.
In den letzten 30 Jahren gefühlt. Wahrscheinlich stimmt das auch wieder alles nicht, aber vom Gefühl her ist es so. Und
ja.
Guckst du es nach, oder was?
Ich gucke nicht nach.
Nee, okay, gut. Dann lassen wir die Statistik einfach stehen. Das stimmt einfach so. Die werden wir jetzt nicht nochmal gegenprüfen. Ja, Leipzig sehe ich schwarz leider und Frankfurt wird dann so ein Schlüsselspiel wieder. Und man will nicht immer ständig Schlüsselspiele haben.
Ja.
Ja, nicht so, wie man früher auch kein Schlüsselkind sein wollte, will man jetzt keine Schlüsselspiele haben, so viele. Ja. Obwohl ja. Schlüsselkinder waren jetzt ja auch nicht schlimm, das war ja einfach nur, war halt einfach so.
War halt so. War auch eine Form von Freiheit, weil die konnten dann irgendwie immer, die hatten schon immer einen Schlüssel.
Die waren quasi ja, genau, die waren entbunden vom Abholen, sondern durften mit dem Schlüssel nach Hause in genau. Die Wohnung, ne? Oder ja. Ins Haus oder wie
auch immer. Halt auch, wenn man irgendwie abends, dann konnten die auch, konnte man nochmal raus und nochmal rein.
War nicht so eingesperrt. Die
so gemanagt war.
Ja.
Ja. Schlüsselspieler hat man gerne, Schlüsselspiele eher weniger.
Richtig.
So ist es. Ich habe gerade überlegt, deswegen habe ich nochmal den Kalender geöffnet, ob wir da am 5. März vielleicht ins Olympiastadion gehen gemeinsam.
Das können wir doch jetzt machen.
Samstag 15.30 Uhr gegen Frankfurt hat ja Unglück gebracht, hat es nicht, dass wir in Frankfurt dabei waren, auf jeden Fall.
That's true.
Bei dem 2-1 Sieg.
That's true.
Ekelenkamp, unser Lieblingsspieler auf der Außenbahn,
ja.
Der nach seiner Einwechslung rumgejokert hat. Zum 2-0 zwischenzeitlich. Also 3 Punkte gegen Frankfurt sind schon fast Pflicht.
Ja.
Und dann kommen Gladbach, Hoffenheim, Leverkusen, das bleibt doch eklig. Und dann kommt das Stadtderby. Oh Gott, dann stehen wir da auf Rang 17 oder 16 und haben das Stadtderby vor der Brust. Und die sind da kurz vor Europa.
Na gut, die müssen auch erstmal gucken, wie sie ohne Kruse zurechtkommen. Aber
schon ganz wenig los auf die Saison.
Fand ich übrigens auch ganz interessant, als nämlich Kruse dann weg war und Urs Fischer ja auch gefragt wurde, hat er auch ganz klar nochmal gesagt, Union ist nicht Max Kruse. In seiner unnachahmlichen Art.
Ja.
Und da dachte ich auch so, ja, das stimmt. Aber da hat man auch schon so ein bisschen so einen leichten Diss rausgehört. So leicht negative Weiß, was Kruse jetzt ja nochmal bestätigt hat auch. Fand ich ganz interessant.
Auch spannend. Man kriegt ja sowas, also wenn es nicht offen vorgetragen wird in der, weiß ich, am Mikrofon nach dem Spiel oder so, oder wenn die nicht abklatschen, wenn bei der Auswechslung, es gibt ja manchmal so Szenen, wo man merkt, dass es zwischen Spieler und Trainer nicht läuft.
Ja.
Aber wenn es nicht so nach außen getragen wird, was ja auch eigentlich clever ist, da kriegt man sowas gar nicht mit. Und ist dann sehr spannend, dass man dann zu hören, dass es da auch solche Gründe gibt und nicht nur quasi sportliche und finanzielle, sondern auch so zwischenmenschliche.
Mhm, mhm.
Meinst du denn, dass das Kapitel, das er schließen möchte in Wolfsburg, ist das Rucksackkapitel?
Nee, das hat er gestern auch nochmal gesagt im Sportstudio. Es ist halt wirklich so dieses sportliche Ding, dass er da damals eben nicht so performt hat, wie er performt hat. Und das würde er einfach gerne jetzt nochmal wieder beweisen und quasi sein richtiges Gesicht zeigen. Weil er damals halt auch nicht reif genug war, meinte er, ist jetzt halt auch viel ruhiger geworden und so. Und genau, möchte jetzt sozusagen nochmal bei seiner Rückkehr das zeigen, was er wirklich kann. Und er hat dann übrigens auch, wie das auch so krass, auch performt an der Torwand, ne? Und hat dann einfach mal 4 Dinger reingeballert. Das ist so krass. Also er haut, die ersten beiden waren sofort drinne. Und dann oben der erste nicht, dafür die letzten beiden.
Krass.
4 Dinger einfach, auch mit so Kackschuhen, die haben ja so Kackschuhe dann immer an.
Ja.
So hässliche glänzende Sneaker oder so waren das.
Ja.
Meine auch so, das sogar mit den Schuhen, ey. Ja, krass, mit den Schuhen sogar. Und dann irgendwie, es ging so ein junges Mädel angetreten, die so ein krasses Freistoß-Tor gemacht hat.
Ja.
Und damit reingekommen ist in die Verlosung und die hat zweimal getroffen oder einmal. Unten hat die noch irgendwie auf jeden Fall getroffen, da dachte man so, ah, cool, die hält mit. Und dann ist sie leider oben aber gescheitert, glaube ich. Ja.
Ja, wahnsinnig schwer, glaube ich.
Ist ja, mega. Kruse, also
ist halt auch so einer, der kann halt wirklich auch was.
Ja, das ist das Ding. Er reißt das Maul auf, aber er liefert halt auch.
Ja.
Ja.
Und also, wenn der noch so ein bisschen lässiger vielleicht gewesen wäre in seiner Karriere, der hätte richtig
was. Wer weiß, wo der hingekommen. Aber ja, das sagt man dann immer, ne? Aber ich glaube, dann wäre er aber auch nicht dahin gekommen, wo, also dann wäre er einfach nicht, ne, authentisch genug gewesen oder was auch immer. Oder er wäre halt nicht, er ist halt so. So ist er halt.
Der Kult Kruse.
Hat er auch so oft gesagt, so, ja, das weiß ich ja, bin ich auch schon häufiger aneinander geraten und so. Er meinte auch, er mag das, wenn die Leute so ein bisschen sauer auf ihn sind oder so ein bisschen so sich an ihm reiben und so.
Ja.
Das mag er. Steht er da, das find er ganz gut. Ach, ja.
Henning schreibt noch was auf. Ah ja, okay.
Ja, 2:10 steht zur Auswahl, da können wir nochmal überlegen. Und jetzt in diesem Moment gewinnt die Fortuna aus Düsseldorf gegen Schalke 04 mit 2:1. Ein ganz wichtiger Sieg.
Auf Schalke auch, oder?
Nee.
Oder auf Düsseldorf.
Auf Düsseldorf.
Auf Düsseldorf.
Okay. Auf der Kühl. Da spielen sie ja.
Ja, schön.
Düsseldorf ist damit. Ach, die sind in der krassen Abstiegssorge. Stimmt. 16.
Oh, wichtige Punkte.
Und Schalke aus dem Aufstiegsrennen erstmal so ein bisschen wieder raus. Und da ist auch wahnsinnig eng zwischen Platz 1 und Platz 4. Darmstadt hat ja auch noch unentschieden gespielt jetzt. Ein Punkt. Also Pauli 1. 41, Bremen 2. 41, HSV 3. 40, Darmstadt 40. Nein, dann Schalke und Heidenheim mit 37. Das da, und unter den 6 wird's wieder gemacht.
Und das ist super krass, dass da 6 Teams quasi noch auch Erster werden können, theoretisch.
Ja, ist in der zweiten Liga ja meistens so, dass es super eng wird und dann am Ende wird's dann aber noch deutlich sich ausblitten. Ich glaube halt auch, dass wirklich einer, also vielleicht sogar 2 von den Nordclubs hochgehen. Also, das wäre die optimale Ausbeute, wenn man die Relegation jetzt mal sozusagen ausklammert.
Ja. Klappt's vom HSV diesmal oben dran zu bleiben, was meinst du?
Ich glaube schon. Ich habe das Gefühl, dass die jetzt auch mit dem neuen Trainer da ganz gut dabei sind, auf jeden Fall.
Ist auch gut ruhiger geworden vielleicht.
Ja. Bremen ja auch. Da hat der Trainerwechsel auf jeden Fall viel gebracht. Mhm. Im Gegenteil, im Unterschied zu Hertha. Das Teil von Korku, der es nicht so viel gebracht hat.
Das ist wirklich eine Personalie, die war überraschend damals. Gut, der hat sehr gut schon mit Freddy Bobic zusammengearbeitet. Da war ja irgendwie die Verbindung klar. Aber so richtig gut reingekommen ist er nicht in Berlin.
Ja.
Und wenn da jetzt auch nochmal ein neuer Trainer kommt, das bringt ja auch nochmal Unruhe rein. Also, meinst du, wir werden den Abschiedskampf mit Taifun beenden?
Irgendwie hoffe ich es schon, weil du schon, wie du schon sagst, wenn jetzt nochmal neuer kommt, dann ja, ist irgendwie auch wieder noch mehr Unruhe da. Und ich finde ihn jetzt nicht perfekt. Auf gar keinen Fall.
Aber vielleicht liegt es einfach auch am Team. Schwer zu sagen, also.
Ja, ich würde sagen, unsere HörerInnen dürfen da abstimmen. Wenn die dafür sind, dass Taifun Korkut bis zum Ende bleibt, dann geben wir uns einfach 5 Sterne eine Bewertung bei
Spotify.
Ja. Ganz einfach, ohne große Anmeldung und Texteintragung. Und wenn sie denken, das wird nichts, trotzdem auch 5 Sterne.
Auch 5 Sterne.
Dann werten wir das aus am Ende der Woche und gucken.
Guck mal, was da rauskommt.
Die Community das sieht. Ja.
Genau so machen wir es, meine Damen und Herren. Und ich würde sagen, kurzer Blick noch auf nächsten Spieltag.
Auf den Sonntag vielleicht erstmal.
Haben wir schon
angesprochen, durchscheinen lassen. Union Berlin, unsere lieben Freunde aus Köpenick, empfangen den BVB Borussia aus Dortmund. Das wird ein spannendes Duell, glaube ich. Geht um 15.30 Uhr los, also jetzt in 4 Minuten. So transparent können wir sein mit der Aufnahmezeit. Und dann heute am späteren Nachmittag, frühen Abend, Hopfenheim gegen Arminia Bielefeld.
Gegen Arminia Bielefeld, ja. Wie wird das Spiel wohl ausgehen? Das ist die große Frage, die eigentlich keinen interessiert. Nein,
Herder muss halt hoffen,
Herder dass
Hoffenheim dann einen Kantersieg feiert.
Ja.
Und das ist auch schon wieder eklig, dass man sowas hoffen muss. Dass man einfach aus eigener Kraft heraus sich in eine Position bringt, wo man sagen kann, dieses Spiel ist mir egal.
Richtig, richtig, richtig. Nee, stattdessen machen sie es genauso. Ja. Und dann Next Game Day?
Next Game Day ist dann am Freitag. Ich lege es mal so in die Mitte.
Mhm.
Mainz-Leverkusen am Freitag. Da kann das Team der Stunde in Mainz mal zeigen, ob es auch in der nächsten Woche das Team der Stunde sein wird. Ob sie an Dortmund dranbleiben können. Ja, ist ein launiger Start. Wahrscheinlich könnte ein torreicher Start in den Spieltag werden. Gar nicht so verkehrt. Am Samstag geht es dann weiter. Stuttgart-Bochum. Das hätte, vor der Saison hätte man gesagt, ja, weiß ich gar nicht. Wenn ein Team im Mittelfeld steht, dann eher Stuttgart. Aber Bochum steht im Mittelfeld und Stuttgart mittendrin im Abstiegskampf. Spannend auch, dass da Bochum quasi nicht so viel mit unten zu tun hat.
Ist auch ein Duell der beiden einzigen Clubs, die so ein dreieckiges Logo haben.
Stimmt.
In der Bundesliga. Also Stuttgart, und das sieht noch ein bisschen anders aus, weil das von Bochum hat noch so ein bisschen geschwungenere obere Kante.
Ja, stimmt. Ja.
Oh. Aber sind auf jeden Fall sehr ähnlich von der Form.
Ja.
Aber nicht von der sportlichen Form. Das kann man, glaube ich, sagen.
Ja.
Bielefeld gegen Union. Mhm, okay, interessant. Ja.
Wolfsburg, Hoffenheim.
Mhm.
Das könnte auch so ein Spiel um die Champions League sein. Aber es ist.
Ist es gar nicht.
Es ist es gar nicht.
Ist es gar nicht. Augsburg, Freiburg auch. Boah, was für Fußball-Feinschmecker. eher nicht, ja, sondern. Das
Burgderby.
Ja. Dann haben wir Köln gegen Frankfurt, das Abendspiel. Da kann Köln auf jeden Fall nochmal wieder zeigen, dass sie auch doch nochmal Europa im Visier haben. Jetzt nach dem kleinen Dämpfer hatten sie ja vorher eigentlich schon gezeigt.
3 Sonntagsspiele.
Die auch einfach spannender sind als der ganze Rest so ungefähr.
Der Samstag kackt ein bisschen ab, muss man sagen.
Muss man so sagen.
So vorsichtig ausgedrückt.
Ja, ja.
Gegen den Sonntag. 3 Spiele, ich weiß schon wieder nicht, warum, ehrlich gesagt. Manchmal fällt ja das Freitagsspiel aus und wird dann irgendwie Samstag oder Sonntagabend nachgeholt, aber wir haben ja ein Freitagsspiel.
Es ist Champions League unter der Woche. Ich glaube, das könnte eine Rolle spielen.
Ah,
dass der FC Bayern. FC
Bayern noch in den Sonntag mit reingerutscht ist.
Ja, die spielen nämlich gegen Greuther Fürth, das erste um 15.30 Uhr.
Da müssen sie sich warm anziehen, die haben sogar die Hertha geschlagen, die Vierte, also da.
Naja, und gegen Underdogs sind die Bayern jetzt natürlich gewarnt.
Das stimmt.
Muss aber zu Hause werden sie da wahrscheinlich, das ist jetzt ein bisschen bitter für Fürth, dass sie jetzt gegen die Bayern spielen, weil die sind wütend.
Ja.
Und dann eigentlich das Spitzenspiel des Spieltags, würde ich sagen. Vom Klang zumindest hier. Tabellarisch ja gar nicht unbedingt, aber.
Das Borussia-Duell Dortmund gegen Gladbach.
Ja.
Ja. Das wird, glaube ich, das wird sehr gut.
Das wird sehr gut, weil Gladbach auch jetzt wieder so ein bisschen die Spur gefunden hat.
Ja. Dortmund auch,
trotz
der Niederlage gegen Leverkusen jetzt ja auch wieder. Mal gucken, wie sie heute gegen Union spielen, aber eigentlich auch ganz gut in der Spur.
Es ist auch das Duell gegen den Ex-Trainer.
Richtig. Richtig.
Das zweite gegen Marco Rose.
Ja.
Ja, und dann abends um 19.30 Uhr, also nicht mal zum Tatort fertig. Hertha gegen Leipzig. Ja, hoffe, da kriegen wir nicht so auf die Mütze, ehrlich gesagt. Es wäre toll, wenn das etwas glimpflicher ausgeht, als das Hinspiel.
Ja, das ist so. Da muss man gucken. Natürlich hatte man jetzt gegen das Kleeblatt aus Fürth da Punkte einkalkuliert, die jetzt nicht gekommen sind. Vielleicht kommen sie dann ja gegen Leipzig. Umso überraschender, weil Leipzig auch echt gut in Form ist. Jetzt auf Platz 4 hochgekraxelt und diese außen einfachen Kunku und Konsorten, wie die da auch, wie schnell die Bälle auch gespielt werden. Das war so eine Sache, vielleicht die einzige Sache im Spiel gegen Köln, wo ich dachte, okay, da haben sie es einfach besser gemacht als die Kölner, wenn es so eine Umschaltsituation gab, wie schnell der Ball da mit 2-3 Stationen in einer gefährlichen Position war. Das hat bei Köln einfach 3-4 Sekunden länger gedauert und war immer so ein bisschen behäbiger. Und da dachte man, okay, in dem Punkt sind sie einfach gefährlicher und strahlen viel mehr Gefahr aus. Und da muss Hertha echt aufpassen hinten.
Ja, mal sehen, was das so wird. Das werden wir ja wahrscheinlich sogar nicht besprechen können, weil wir vorher aufzeichnen, sehr wahrscheinlich. Oder wir machen es parallel dazu. Das können wir uns nochmal überlegen.
Ja. Würde mir, glaube ich, sogar entgegenkommen. Das können wir gleich noch besprechen.
Ja, das besprechen wir gleich nochmal. Alright, gut. Dann soll es das gewesen sein für diese Woche.
Ja, pack den Rucksack in den Kofferraum, nimm das kleine Schwesterlein und dann nichts wie ab zum Wannsee. Denn die Sonne strahlt draußen immer noch. Es sind trotzdem frostige 7,2 Grad. So frostig ist es gar nicht, wie es aussieht.
Aber vielleicht ist das Thermometer noch... hier kommt ja nie die Sonne hin, ne? Ja, aber es ist schon arg kalt im Schatten, muss man sagen. Also es ist schon frostig.
Es weht auch ein Wind.
Ja.
Den Präsident Steinmeier so nicht gewollt haben darf in seiner Kälte. Und dementsprechend sommerlich ist es nicht, auch wenn die Sonne scheint. Eine Sonne macht noch keinen Sommer, würde ich sagen. Und dementsprechend würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle von unseren treuen HörerInnen. Kommt gut in die neue Woche. Habt noch einen schönen Fußball-Sonntagnachmittag oder ihr hört das Montag, dann kann man... Spielt die zweite Liga eigentlich montags noch? Nee, ne? Das wurde, glaube ich...
Die spielt montags nicht mehr, ne? Das wurde abgeschafft, das Spiel.
Das war, fand ich immer schön. Das
war ja, Montagabendspiel, ja, genau. Aber gibt's nicht mehr. It's over, glaube ich, oder? Jetzt sehe ich Quatsch. It's over. Ja. Nee. Dafür gibt's dieses Samstagabendspiel. Das ist sozusagen jetzt der Ersatz.
Ja. Ist ja auch nett. Flutlicht, Samstag, why not?
Ja, richtig. Guti. Ja, nächste Woche in aller Frische sind wir back und reden dann darüber, wie der nächste Spieltag so verlaufen ist und wie der FC Bayern sich vielleicht revanchiert hat und ob Bochum dieses 4-2 mitnehmen konnte. Die Geschichte dieser Woche.
Das war Bochum auch spannend, gegen Stuttgart jetzt quasi. Ja, auch irgendwie ein Gegner, der gerade nicht so in Form ist.
Mhm.
Und mit diesem Bayern-Rückenwind.
Mhm. Und dann hast du natürlich hier noch mit Max Kruse dann auch den nochmal ein Spiel, wo er gucken kann. Knüpft er jetzt an? Wird er da zum Serientäter sozusagen und netzt nochmal?
Ja.
All das sind Geschichten, die wir nächste Woche aufgreifen werden und freuen uns, wenn ihr uns wieder einschaltet und uns wieder hier zuhört bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Bis dann. Macht's gut.
Mach's gut, ciao.
Ciao.